Liebe Schwestern und Brüder, die Gemeinde des Herrn Jesus Christus ist umgeben von einer großen Schar von Menschen, die einmal dabei waren. Wenn man so als Pastor Besuche macht in den Häusern, auch bei Leuten, von denen wir als meins ein Außenstehendes sagt, ja, ich war früher auch im CV-Team, ich habe früher auch im Posaunenchor mitgeblasen, ich war auch beim Jugendchor, ich war im Kindergottesdienst, war schön und ich bin auf die Freizeit mitgegangen. Ja, jetzt ja nicht mehr so. Und Millionen, die mal dabei waren, wo der Glaube eingeschlafen ist, die abgefallen sind. Und wir selbst entdecken vielleicht gar nicht, wo bei uns Stagnation ist, Stillstand, wo wir infiziert sind von dem Geist, der in der Luft herrscht, sagt mal der Apostel Paulus. Schlimmer als der Grippevirus. Zweifel, Einsprüche, Egoismus. Der Herr Jesus hat in seinen Abschiedsreden gewarnt. Schlimmer als Hunger, Pest, Verführung, Kriege ist, sie werden euch verführen. Sagst du mal, schlimmer als Kriege und Kriegsgeschrei und als Hunger und Erdbeben ist Verführung. Ich habe eine Oberin gekannt bei uns in Ulm, Frauenklinik, Diakonisse. Im Hitlerstaat war sie ausgeschieden aus dem Diakonissenmutterhaus und braune Schwester geworden. Der Hitler hat auch angefangen mit so NS-Schwestern. Sie hat nachher zu mir gesagt, wenn wir tiefer gegründet gewesen wären im Wort Gottes und im Glauben, hätte es uns nicht hinausspülen dürfen. Und deshalb für uns die Frage, sind wir gegründet? Ist unser Weg tiefer in den Glauben oder lassen wir uns genügen oder sind wir schon infiziert von den Zweifeln, von der Genügsamkeit? Der Apostel Paulus hat das, was ihm von Jesus wichtig gemacht wurde, lasst euch nicht verführen, aufgenommen. Im Brief an die Gemeinde in Ephesus, Epheser 4, im Vers 14 und 15, Epheser 4, 14 und 15. Wir sollen nicht mehr unmündig sein. Und so, der Pfarrer hat gesagt, oder da hat mein Professor gesagt, oder da haben sie jetzt einen Referenten. Nicht mehr unmündig, wir müssen selber wissen, was wahr ist. Und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch das trügerische Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Verführung ist nicht dumm, die ist einleuchtend, die ist faszinierend. Wir wollen uns nicht treiben lassen von jedem Wind der Lehre, sondern lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns immer mehr mit diesem Jesus verbunden sein. Auch der Apostel Judas, das ist ja ein Brief im Neuen Testament, der weniger bekannt ist, mit diesem einen Kapitel, der Judasbrief, hat dieses Anliegen von Jesus aufgenommen. Ich hielt es für nötig, euch zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft und eintretet, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Am Glauben ist nichts zu modernisieren, dass Jesus gestorben, auferstanden ist, dass er der Herr ist, dass er vor dem Vater ist und eintritt. Was soll ich da verändern? Tretet für den Glauben ein, bleibt dabei, denn es gibt viele, die missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifungen. Es ist doch schön, wenn zwei Männer, die einander lieben, auch zueinander finden, denen sollte man doch auch den Segen nicht vorenthalten. Und zwei Frauen, die miteinander ihren Weg gehen wollen, warum soll man die nicht auch Sie missbrauchen die Gnade unseres Herrn Jesus für ihre Ausschweifungen und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Sie weiden sich selbst, sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Steht in der Bibel. Umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Sie reden stolze Worte. Um ihres eigenen Nutzenwillens schmeicheln sie den Leuten. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, niedrig Gesinnte, die den Geist nicht haben. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erbarmt euch derer, die zweifeln. Nicht abschreiben, die Zweifler. Erbarmt euch derer, Geduld haben mit ihnen. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus Ehre, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in aller Ewigkeit. Er kann mich bewahren vor dem Straucheln. Nicht vor dem Stolpern, da passiert manches. Ich habe mir kurz nach Weihnachten die Kniescheibe gebrochen in Berlin beim Stolpern. Aber dass ich nicht hineinstolpere in den Unglauben, dass nicht die faszinierende Irrlehre mich zum Stolpern bringt. Aber vielleicht die allerschönste Stelle ist in Philipper 2. Der Paulus schreibt an die ihm so besonders geliebte Gemeinde in Philippi, Philipper 2, Vers 15, seid ohne Tadel. Und lauter, seid Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Jetzt sind wir wieder in dem, was uns gestern wichtig wurde. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Ihr sollt Positionslichter sein für die anderen, die umherirren und nicht mehr wissen, was richtig ist. Ihr scheint als Lichter mitten einer finsteren Welt für die anderen, die Wegweisung brauchen. Keine Sorge, ich will nicht das aufwärmen, was im Buch zu lesen ist. Will keine Wetterfahne sein. Aber das deutlich machen, der schwäbische Liederdichter Philipp Friedrich Hiller, Jesus Christus herrscht als König, hat einmal gesagt, großer Gott, wie herrlich bist du, wenn die Ärgernisse hereinbrechen, wie verderbenbringende Fluten, dann erweckst du dir noch Menschen, die feststehen und an denen sich andere festhalten können wie an einem rettenden Pfeiler. Großer Gott, darum geht's. Als Lichter in der Welt oder ein paar, die feststehen, an denen sich andere festklammern können, an ihrem Glauben, an ihrer Gewissheit, an ihrer Wegweisung. Dazu sind wir berufen. Nicht starrsinnig, nicht überheblich, sondern sehr, wenn uns Gott das schenkt, liebevoll, einladend, aber als Positionslichter. Ich muss sehr viel auch persönlich erzählen, damit es klar wird. Am 10. November 1938, nachdem in der Nacht die Synagogen gebrannt haben und die jüdischen Geschäfte geplündert waren. Mein Vater war in jener Zeit Lehrer an der höheren Fachschule für Mädchen, für Handel in Stuttgart, hat mit seinem Kollegen Dr. Grünholz, einem Christen, ausgemacht: Wir müssen es unseren Schülerinnen sagen, was heute Nacht geschehen ist, ist Unrecht. Der Dr. Grünholz hat es gesagt und kam ins Konzentrationslager, weil er sofort von seinen Schülerinnen verpfiffen wurde. Mein Vater hat es gesagt, ich sehe noch den Direktor Egerer, seinen Chef heraufstürmen. Wir wohnten oben in der Schule drin, im vierten Stock. Und hat meine Mutter ohne Gruß angeschrien: Jetzt kann ich Ihren Mann nicht mehr schützen. War sofort zu ihm durchgekommen, dass mein Vater gesagt, was heute Nacht geschehen ist, Unrecht. Erst hinterher haben wir erfahren, dass eine BDM-Führerin, die drauf und dran war, das zu melden, der geheimen Staatspolizei, von den anderen Klassenkameradinnen Klassenprügel bekam, das den Mund hält. Und vor 4 Wochen wurde in Esslingen ein Testament eröffnet, da hat eine Dame 100.000 Euro hinterlassen für einen Hilfsverein, einen diakonischen, der von meinem Bruder, ehemals Dekan in Esslingen, geleitet wird, mit der Beschreibung: Sein Vater, der Vater dessen, der jetzt den Verein leitet, hat uns am 10. November 1938 gesagt, wo die Richtung hingeht. Wenn Sie nach bald 70 Jahren, auf ein Wort, ein Satz, was heute Nacht geschehen ist, Unrecht, haben andere sich festgeklammert und ein Aha-Erlebnis gehabt. So ist das. Und waren lebenslang dankbar dafür. Es ist schwierig. Mein Vater hat Sorge gehabt. Wir waren damals 6 Kinder. Habe ich nicht meine Familie sozusagen in Not gebracht? Und meine Mutter hat bloß gesagt: Kinder, ich bin stolz auf den Vater. Oft sind es die starken Frauen, die den Männern den Rücken noch stärken müssen. Weil die ja auch, wir Männer, Sorge für die Familie und fürs eigene Leben, oder habe ich den Mund zu weit aufgemacht, war es denn nötig? Da war der Pfeiler die Mutter. Wenn Ärgernisse kommen: Gott, du erweckst dir Menschen, die noch wissen, wo der Weg hingeht. Lass mich ein paar Dinge nennen, wo ich meine, dass heute die Ärgernisse hereinbrechen wie Fluten. Zuerst ein paar Dinge, die sind wie Kinkerlitzchen. Wenn ich jetzt Gelegenheit habe, Gottesdienste zu besuchen, merke ich schon am Anfang, wenn es im Eingangsgebet heißt: Gott, auf so einem komischen O, wenn der Name Jesu nicht mehr angerufen wird. Früher war es das Zeichen für die Christen, die den Namen des Herrn anrufen an allen Orten. Gott, und dann geht es meist mit, nicht mit einem Relativanschluss, der du die Liebe, sondern Gott, die Welt hast du geschaffen, damit ja nicht etwas Maskulinisches auftaucht. Das ist wie eine Sucht, die sich in der Pfarrerschaft verbreitet. Bin ich manchmal junge Pfarrer gefragt, was macht ihr? Ja, die anderen machen es doch auch, das ist jetzt drin. Wir können nicht oft genug uns einüben, den Namen des Herrn Jesus Christus anzurufen. Auch in unseren Gebetsgemeinschaften zu sagen: Du Sohn Davids, du Erbarmer, du hohe Priester. Warum sagen wir immer bloß Herr? Du Erlöser, du hohe Priester, du Morgenstern. Lesen Sie mal nach, wie viele Herrlichkeitsprädikate unser Herr Jesus hat. Dass wir nicht auch in eine Gewohnheit hineinrutschen. Wir dürfen den Namen des Herrn Jesus anrufen. Johannes Evangelium ist uns das Wort des Herrn Jesus überliefert. Sie sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Wer bloß Gott sagt, ehrt auch Gott nicht. Wer nicht Jesus die Ehre gibt. Das heißt in 2. Petrus 2, sie verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Es geht schon los bei dem Anrufen des Namens des Herrn. Was ist das Wesentliche am Christentum? Christus und nicht eine Moral, sondern der Christus, der uns armselige Leute erlöst. Wir sollten hier feststehen. Zweites Kinkerlitzchen. Liebe Christen und Christinnen, was soll denn das? Sagt auch ein Vereinsvorstand, liebe Mitglieder und Mitgliederinnen, liebe Deutsche und Deutschinnen, es gibt doch einen Plural, der ein Sammelbegriff ist. Es gibt Brüder und Schwestern, natürlich, und es gibt Frauen und Männer, die Jesus Christus gehören. Aber hier ist eine feministische Strömung eingebrochen in die Christenheit. Natürlich ist das gang und gäbe beim Kirchentag vor 6 Jahren. Gab es ja im Programm für die Schlussfeier eine wunderbare Bestimmung. Nach Abschluss der Schlussfeier können die Hocker und Hockerinnen mitgenommen werden. Da ist im Computerprogramm schon eingefüttert gewesen, dass eine männliche Formulierung auch sofort aus und in einem Abitursprogramm vor 5 Jahren, Mathematikaufgabe hieß es, es können auch die Rechner benutzt und die Rechner und Rechnerinnen benutzt werden. Also es überschlägt sich, es ist manchmal dumm, deshalb sage ich Kinkerlitzchen. Lasst uns Wert drauf legen, wir sind Brüder und Schwestern und dem schwächeren Geschlecht gehört die Ehre. Aber es wird auf etwas ganz Falsches der Akzent gelegt, wenn wir sagten, liebe Christen und Christinnen, dass wir Christus gehören, ist wichtige. Wir sollen nicht Wetterfahne sein. Es ist gerade ein Jahr her, dass ich gebeten war am Gründonnerstag in der Landesschau Baden-Württemberg im Fernsehen eine Viertelstunde interviewt zu werden. Und die sehr vornehme, noble Moderatorin hat, nachdem da die Osterhasen gezeigt waren und nachdem der Straßenzustandsbericht gesagt wurde, dann mich interviewt und hat gesagt, jetzt haben wir den Eingang der Passionszeit, wie die Christenheit sagt, was ist Ihnen da wichtig? Und mir hat der Geist Gottes eingegeben zu sagen, mir ist heute Abend wichtig, dass sich Millionen von Menschen rund um die Erde versammeln und uns Jesus wichtig machen. So wie Jesus gesagt hat, tut zu meinem Gedächtnis. Gab ein wunderbares Gespräch, sie ist auf das eingegangen, gab ein geistliches Gespräch. Ich habe sehr viel Echo bekommen. Aber meist hat mich gefreut, dass ein mir nahestehender Redakteur, der sonst mit Kirche nicht viel am Hut hat, gleich am nächsten Morgen angerufen hat und gesagt hat, das war wohltuend, wenn sonst die Kirchenleute gefragt werden, sprechen sie von der Kirche oder vom Glauben oder von Religion, aber der Name von Jesus taucht nicht auf. Dass du vom Erlöser Jesus gesprochen hast, war wohltuend. Das, was vorgestern Abend gesagt wurde, wir sollen auf den Kairos warten, dass uns etwas zugeschoben wird. Aber dann sollten wir voll da sein. Am Krankenbett, wenn jemand plötzlich die Hände faltet und deutlich macht, gib mir einen Trost, dann sollten wir nicht lange überlegen, welches Wort sage ich, sondern das sollte parat sein, dass der Heilige Geist es abrufen kann. Mit mir kommt man zum Vater. Fürchtet euch nicht, denn ich bin mit euch. Das Zusagen. Aber ich habe gesagt, wir wollen nicht von den Kleinigkeiten reden, sondern die großen Ärgernisse, die hereinbrechen über die Christenheit, so wie ich sie im Augenblick sehe. Eine ganz gewaltige Strömung, die heute da ist, ist eine gewisse Wurstigkeit. Wir haben alle Jahre unser Klassentreffen vor über 50 Jahren, haben wir Abitur gemacht. Durch Jahrzehnte hindurch haben wir uns nicht getroffen. Je näher es dem Tod entgegengeht, desto öfter treffen wir uns wieder. Wir haben hochbegabte Leute, den Chef, ehemaligen Chef der Poststiftung und einen Professor, der bei der EU-Verwaltung in Brüssel war. Und wir haben über Lage gesprochen, wie steht es denn eigentlich ökonomisch, wie können wir denn in einer Zeit, dass uns so gut geht wie noch gar nie Menschen in der ganzen Weltgeschichte, mit Wärme und mit Kleidung und mit Häusern, so Schulden machen, wie noch nie eine Regierung Schulden gemacht hat in der ganzen Weltgeschichte. Und eine Schuldenlast der nachfolgenden Generation, die kaum da ist, weil es kaum Kinder geboren werden, überlassen. Das brutalste Unrecht, das geschieht. Wie soll das weitergehen? Ja, sagt der eine, es geht auf den großen Crash zu, den können wir gar nicht aufhalten. Es geht auf großen Kladderadatsch zu und dann wollen wir sehen, wie es weitergeht. Haben die klugen Leute gesagt. Und war mir typisch, dass die sich überhaupt nicht aufgeregt haben. Weil das jetzt auch in kirchlichen Kreisen, ja, wir haben früher nicht gewusst, dass der Islam so stark wird, aber der ist jetzt mal da, da kann ich gar nichts machen. Die muss man eben auch anerkennen. Die haben zwar ein anderes Staatsverständnis, aber ja, was soll man tun? Wir wollen doch nicht wieder das aufstehen und rechthaberisch sein. Ja, ja, die Sexualisierung nimmt zu und ach, da kann ich auch nichts machen. Die meinen es ja auch recht. Moralisch, politisch, ökonomisch hat man den Eindruck, man lässt es treiben. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Mein 60. Geburtstag vor langen Jahren wurde in großem Kreis noch gefeiert in Ulm. Und mein Freund Dr. Tom Houston kam von England und hat gesagt, es wird sich der Krieg, der Golfkrieg, nicht mehr vermeiden lassen, einmal stand der Golfkrieg bevor. Aber wir müssen darauf eingehen, die Menschen sind im Augenblick in Unruhe. Aber eine Woche später wird kaum mehr jemand wissen, was der Golfkrieg ist. Die Leute werden zurückkehren zu Business as usual. Ich weiß noch, wie die Dekane aus meinem Sprengel sich aufgeregt haben, dass da ein Engländer sagt, in einer Woche wird sich niemand mehr über den Golfkrieg aufregen. Furchtbar, die Welt steht in Flammen. War noch schlimmer, dass die Ölquellen brannten da hinten und die Panzer, da hat niemand mehr aufgeregt, ob die gelöscht werden oder nicht. War nicht mal mehr ein Thema für die Illustrierten oder fürs Fernsehen. Die Menschheit kehrt nach den gewaltigsten Katastrophen zu dieser Wurstigkeit zurück. Na ja, so ist eben was, kann man schon mal. Man ist wie gelähmt. Ich will mich nicht lähmen lassen. Als der schwäbische geistliche Vater Oetinger mitten hineinkam in eine Zeit der Aufklärung, junger Pfarrer war in Walldorf bei Tübingen, hat er gesagt, ich will anfangen, in den Häusern wieder dafür zu sorgen, dass morgens die Andacht gelesen wird. Er hat sich jeden Morgen als Pfarrer ein neues Haus vorgenommen, hat gesagt, kommt zusammen, ich singe mit euch Liedern, wer gerade da ist, und wir lesen in kurzen Abschnitten der Bibel, und hat wieder die Sitte der Hausandacht eingeführt. Wie es bei Ihnen, bei Ihren Kinderfamilien, es ist so schwierig, eine Zeit zu finden. Die Schüler gehen schon 6.30 Uhr weg und wir stehen später auf und die Bibel ist so verständlich und niemand will mehr singen. Sie können sich von diesem Stroh mittreiben lassen oder wieder ganz neu anfangen, das ernst zu nehmen. Auch wieder eine christliche Sitte, ein Pol in der Familie zu setzen, ob das mittags ist, machen Sie irgendwann einmal fest, eine Gegenströmung gegen diese allgemeine Wurstigkeit. Nochmal eine Geschichte aus der eigenen Familie. Der Vater Eisler, Vater von Konrad und Hans und Johannes, also Johanna Ebinger, von 6 Kindern, als die Sigrid getauft wurde, 1942. Der Vater Eisler in Oberndorf als Rechtsanwalt war aus der Rechtsanwaltskammer ausgeschlossen worden, weil er nicht in der Partei war. Mein Vater war aus dem Staatsdienst entlassen worden, weil er nicht in der Partei war. Bei dieser Taufe war mein Vater doch etwas bekümmert, wie das weitergeht, ob man diesen Widerstand durchhalten kann als Christ. Und da hat der Vetter, der Schwager Eisler, zu meinem Vater gesagt, der offenbar gesehen hat, wie mein Vater ein bekümmertes Gesicht hatte: Schwager, wir machen Familienpolitik. Das heißt, noch nicht mal in der eigenen Gemeinde, damals in Oberndorf, ist der Pfarrer erschienen zum Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters mit Hitlergruß. Sehen Sie, so war die Zeit damals. Nicht mal in der eigenen Gemeinde kann ich Gegenströmung machen. Dann will ich dafür sorgen, in unserer kleinen Familie eine Gegenströmung zu machen. Und natürlich kann man sagen, es gibt Familien, auf denen ein Segen liegt, aber dazu gehört auch ein bewusstes Ringen, ein bewusstes Kämpfen. Heute hat, der Onkel Albrecht Eisler hat es nicht mehr erlebt, 42 Enkel, von denen sind vielleicht 10 in der Mission und Entwicklungsdienst. Und der Gebi Eisler ist bewusst als Gewerbelehrer nach Frankfurt-Oder gegangen, als Christ dort zu wirken. Und der Konrad Eisler als Evangelist und der Hans Eisler als Präsident unserer Synode. Und die Johanna Ebinger, der Älteste, ist der Gebhardist, leitet die Freie Evangelische Gemeinde München. Ein Segensstrom, weil der Vater Eisler gesagt hat, dann mache ich in meiner kleinsten Zelle Gegenbewegung. Bewusst im Geist, ich kann meine Kinder nicht als Christen backen, aber ich möchte darum beten, ich möchte wirken. Der Vater Eisler hat kaum Geld gehabt. Aber er hat gesagt, wenn einer auf eine christliche Freizeit geht, kriegt er gleich 50 Mark und ich zahle die Freizeit. Ich weiß noch, ich war mit dem Hans zusammen, mit dem Konrad im Jahr 43 auf einer Freizeit, so einer geheim gehaltenen Freizeit. Das unterstützen. Wann geben wir unseren Patenkindern, sagen, hier kriege ich 100 Euro, wenn du auf die Freizeit dort mit, dass sie guten Einfluss kriegen. Gegenbewegung gegen die allgemeine Wurstigkeit. Ja, man geht heute nicht mehr so in die Kirche. Nein, wir wollen eine Gegenströmung machen. Dann sind wir da. Dann gehen wir dorthin, wo wir das Evangelium hören. Wo sind Ärgernisse, die einbrechen? Wie ein Strom, wo können wir wie Lichter scheinen in einer dunklen Welt? Ich möchte ja immer sozusagen auf dem Hintergrund dieser Verheißung, dieser Einladung ein paar praktische Beispiele bringen. Ein Ärgernis ist das resignierte Murren bis hinein in unsere Gemeinde. Sie finden selbst im schönsten, best geplanten Gottesdienst, warum wird so lang gesungen oder wird so kurz gesungen, so lang gepredigt oder so kurz gepredigt über so ein schwieriges Wort oder über so ein oberflächliches Wort. Wenn, so viel Verstand hat jeder, so viel Grips, um irgendwas zu finden, wo man sagt, na, das ist nichts gewesen. Wird uns in der Bibel erzählt von einer furchtbaren Notzeit in Israel, als die Feinde, die Koalition der Feinde eingebrochen ist von allen Seiten. Und der König Josaphat hat gesagt, Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sehen nach dir. Und dann hat er die Musikkapelle, die Asaf-Sänger, an die Spitze gestellt und hat angefangen, den Herrn zu loben. Und der Herr hat die Feinde geschlagen. Und sie hießen das Tal, in dem die Geschlacht geschlagen wurde, Lobetal. Es gibt doch genug auch in unseren Gottesdiensten und Gemeinden, wo manche Spannungen sind, genug zu loben, dem Herrn zu danken, fangen Sie wieder an, Loblieder zu singen. Es bringt den Staub von unserer Seele hinein in das allgemeine Murren über die Regierung und die da oben und die Krankenkassen wissen nicht mehr, was sie machen und der Bebauungsplan ist falsch. wecken sie Anteilnahme für die, die Verantwortung tragen. Jetzt denke ich zuerst einmal an die Lehrerinnen und Lehrer. Ich darf manchmal einspringen bei meinem Sohn im Religionsunterricht. Wie zappelig die Kinder sind. Sie können es merken, was am Abend im Fernsehen gelaufen ist. Was tun die Lehrer, die bis 12.30 Uhr mit diesen Kindern aushalten müssen und ihnen Vorbild sein sollen, ihnen noch etwas vermitteln sollen, was heute das Elternhaus nicht mehr vermittelt. Die müssen sie einhüllen ins Gebet, dass die Kraft des Leibes und der Seele haben, Vorbilder sein zu können, Hilfen für die Kinder. Aber nicht bloß die Lehrerinnen und Lehrer, sondern ich habe immer eine Idee, die ist so gut, dass sie noch nie praktiziert wurde. Wir denken noch immer in unseren Gemeinden dran, wenn die Regenrinne nicht mehr funktioniert, wo gibt es den christlichen Klempner, der das macht? Ja, warum holen wir nicht gerade den, der nicht mehr in die Gemeinde kommt? Sie sind der Mann, den wir brauchen. Vielleicht wird er nächsten Sonntag in den Gottesdienst kommen. Warum fragen wir, wenn in der Gemeinde die Problem auftaucht, ob man das Abendmahl mit Einzelkelchen oder mit Großkelchen feiern soll oder ob das nicht ansteckend ist mit AIDS. Ja, wo gibt es denn einen frommen Arzt, der uns sagt, warum holen wir nicht den Chef des Gesundheitsamts, der überhaupt Atheist ist? Und merken ihm, geben ihm die Ehre, dass er auch mit dem Abendmahl beschäftigt und dass er bei der Andacht dabei ist, der Kirchengemeinderatssitzung. Aber meine Idee ist eigentlich, wir sollten an jedem ersten Donnerstag des Monats einen Abend haben der Information. Dass uns der Bürgermeister sagt, 20 Minuten lang, was ihm schlaflose Nächte macht. Und dann bitten wir 3 oder 4 Leute aus der Gemeinde, die für ihn und seine Aufgaben beten. Und dann holen wir die Mitarbeiterin vom Gesundheitsamt, die sagt, wo sie heute Schwierigkeiten hat. Und den vom Arbeitsamt, was Hartz IV für ihn Probleme macht. Das würde unseren Horizont weiten, wenn wir von verschiedenen Berufen und Berufsgruppen hören würden, damit wir nicht immer bloß unser schmales Feld sehen oder unsere eigenen Missionsgesellschaften, sondern wo heute in der Gesellschaft Nöte da sind, schlaflose Nächte entstehen. Und dann würde das passieren, was unser Oberbürgermeister von Schorndorf gesagt hat, wenn ich im Gemeinderat kritisiert werde, der wurde scharf kritisiert, dann weiß ich, dass eine Stelle in Schorndorf wird, wo für mich gebetet wird in der Gemeinde. Sind Sie selbst Leute, die gar keinen großen Kontakt haben mit der Gemeinde Jesu, wären plötzlich dankbar, dass Fürbitte geschieht und würden merken, wie wichtig das ist. Lassen Sie uns hinein in das allgemeine Murren, Resignieren, Schimpfen, alles nichts mehr wert. Eine Gegenströmung schaffen der Anerkennung, der Hilfe, der positiven Impulse. Als in Russland durch Gottes Wirken nach Napoleons Einfall die Bibelgesellschaft gegründet werden konnte und schwäbische Kolonisten ins Land gerufen wurden, da in Südrussland, da haben russische und ukrainische Saisonarbeiter plötzlich gemerkt, was für eine Kraft in der Bibel steckt, und sie konnten, weil die russische Bibelgesellschaft Bibeln in den russischen Sprachen verfasst hatte, Bibeln kaufen und haben angefangen, nach dem Vorbild der schwäbischen Kolonisten Stunde zu halten. Man hat sie dann die Stundisten geheißen in Russland mit dem Fremdwort. Und der Staat hat gesagt, auf Betreiben der orthodoxen Kirche, das sind Agenten vom Westen, von Deutschland, die Stundisten, die muss man ausschalten. Und haben die Gouverneure in Südrussland gesagt, das sind unsere besten Leute, die nicht dem Alkohol verfallen sind, denen man auch Aufgaben anvertrauen kann im Gemeinwesen, wie würde heute sagen, die in bürgerlichen Gemeinderat gewählt werden können, die niemand ungetröstet sterben lassen können. Verstehen Sie, ist kein hinein in den russischen Staat, der damals durch Bestechung und Gehässigkeit und Verbannung infiziert war, durch einen negativen Geist, plötzlich ein aufbauender Geist, ein hilfreicher Geist hineinkommen. Lasst euch nicht mitreißen, sondern leuchtet als Lichter mitten in einer dunklen Welt. Vierte Strömung. Vielleicht gilt es bei Ihnen nicht, aber ich erschrecke bei mir selbst und bei vielen anderen Christen, wie uns das Geld zu einem Götzen geworden ist. Der Anlageberater in der Bank hat mich vor einem halben Jahr gefragt, Herr Schöpfbuch, und was haben Sie sonst noch, außer dem, was bei uns bei der Baden-Württembergischen Bank bekannt ist? Ich habe sonst nichts. Also Sie müssen einen Bauplatz haben oder ein Haus. Ich wurde am Gesicht rot vor Scham, dass ich offenbar nichts habe, dass ich gar kein echter Schwabe bin. Gell? Und ich darf im Augenblick zwei Damen als Generalbevollmächtigter begleiten, die selber ihre Geschäfte nicht mehr betreiben können. Mich hat es umgehauen, was manche Leute für Gelder haben, auf der hohen Kante. Und wie sie davon abhängig sind. Neulich hat mir die eine Dame gesagt, kauft mir eine Strumpfhose. Und habe ich gekauft. Es war die Beratung meiner Frau gebraucht, das weiß ich nicht so genau, gell. Dann hat die Dame gesagt, was es gekostet hat, habe ich gesagt, 6,80. Da hat sie gesagt, hättest du nicht beim NKD billiger bekommen. Und die hat Hunderttausende auf der Kante. Im ersten Timotheusbrief heißt es, dass das Geld also ein Götze ist. Jesus hat von Mammon gesagt, ich gebiete den Reichen, und wir sind heute reich, liebe Brüder und Schwestern, wie niemand vor, dass sie nicht hoffen sollen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet. Nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum und was man auf der Kante hat. Wie herrlich war das in unserer Jugend. Wir hatten zwei Brüder. Albrecht, der am 27. Mai Geburtstag hatte, ich hatte tief im Winter. Und der Winrich am 18. Juni im Sommer. Bei beiden Geburtstagen haben wir als Geschwister, als hohes Fest, eine Eiskugel zu 10 Pfennig bekommen. Auf das haben wir uns das ganze Jahr gefreut. Ist heute schwierig. Sie können unsere Enkel mit der Eiskugel nicht mehr erfreuen, gell? Aber sehen, wo kleine Freuden sind. Ich habe das nicht vorher gewusst. Da nach Weihnachten, als ich meine Kniescheibe gebrochen habe, hat der Benjamin gesagt, der 18-Jährige, Opa, du könntest mir eigentlich mal Berlin zeigen. Die 3 Tage waren Höhepunkt, trotz meines kaputten Knies. Freuden machen mit der jungen Generation, die nicht viel Geld kosten. Aber noch viel wichtiger ist das Letzte, was ich sagen will. Es gibt eine Fülle von Dingen, die uns als Strömungen mitreißen. Ich habe das immer wieder durchscheinen lassen, da vor 6 Jahren, als plötzlich die Krankheit da war und 2 Chemotherapien abgebrochen werden mussten. Und der Onkologe sagte, für die paar Tage, die Sie noch zu leben haben, will ich Sie nicht länger plagen. Da ist natürlich mir die Frage auf der Zunge gelegen, gibt es denn nicht doch irgendwo eine Therapie, dass ich noch mal 2 Monate bekomme, oder? Da rechnet man mit Tagen. Und da habe ich gemerkt, wie ich an dies bisschen Leben festgeklammert bin, eingegraben und mich gar nicht auf die Ewigkeit freue. Der Bischof Uri von Kasachstan, der mir das Vorrecht gab, dass ich ein wenig ihn in seiner schweren Krankheit, auch in einer Krebserkrankung, begleiten durfte, hat gesagt, Bruder Schöpfbuch, ich freue mich auf den Herrn Jesus, aber jetzt nicht so schnell. Ja, merken Sie, wie das hängt in uns, das animalisch ist, das kreatürlich, sind wir ins Leben hineingeklammert. Friedrich Hensler, der in diesen Tagen seinen 80. Geburtstag feiert, hat gesagt, ich soll noch mal ein Büchlein schreiben. Aber meine Frau hat gesagt, wenn du noch mal ein Buch schreibst, dann lasse ich mich scheiden. Und das wäre schon schade nach so einem langen Leben. Friedrich Hensler hat gesagt, schreib ein Buch, fröhlich leben, fröhlich glauben, fröhlich sterben. Entschuldigung, das ist eine schwierige Sache mit dem fröhlichen Sterben. Wenn man so schwach ist, dass man eigentlich gar kein eigenes Gebet mehr formulieren kann. Es war mir der große Trost, es gibt so ein paar Kassetten, man kriegt es heute kaum mehr, mit Bach-Chorälen. Das war das, was mich getröstet hat, mehr noch als Worte. Und hoffentlich keine Besuche. Ich habe zu meiner Frau gesagt, halt alle Besuche fern, denn ich brauche alle Kräfte in dem großen Gott zu ruhen. Ich habe keine 10 Minuten, wenn einer da sitzt und schwätzt, denkt man, lieber Gott, bring dort ihn hinaus. Manchmal habe ich gesagt, darf ich nicht mit Ihnen noch beten, dass es wenigstens gegangen ist. Sie ahnen nicht, wie schwach man sein kann im Sterben, in der Sterbensnot. Und da habe ich das Hillerlied gefunden. Weck in mir den Geist des Glaubens, dass ich mutig sterben kann. Ich würde auch sagen, zuversichtlich. Weck in mir den Geist des Glaubens, dass ich nicht mit aller Welt an diesem Leben hänge, das nach einer Todesanzeige heißt, nach Gottes unerforschlichem Ratschluss ist unser lieber Vater, Großvater, Urgroßvater im reifen Alter von 92 Jahren ganz plötzlich aus dieser Welt gerufen worden, gell? Dass ich auch bereit bin zum Abschied und wirklich damit rechnen kann. Hoffnung des ewigen Lebens. Dass da der Jesus, der mir so viel Gutes getan hat, mir begegnen wird. Mein Sohn, meine Tochter, komm heim. Dass wir leuchten als Lichter mitten in einer finsteren Welt, mitten in einem verkehrten Geschlecht. Ich darf noch ein allerletztes anfügen. Wir leben in einer Zeit der erschreckenden Bibelmagersucht. Viele Familien wissen notvoll von Kindern oder Enkeln, was Magersucht ist. Dass da meist ein Mädchen bloß noch ein Rübchen ist, 2 Erbschen und sagt, wunderbar, ich kann herrlich leben. Denn durch dieses Fasten, dass man dem Körper die Speise entzieht, werden irgendwo vom Körper Stoffe entbunden der Euphorie, die wie Drogen sind, dass einer umkommt, verreckt wirklich und sich toll dabei fühlt. Manchmal habe ich den Eindruck, so sind wir heute. Wir leben von einem Bibelspruch da, einer kurzen Andacht dort, von einem Gottesdienst und merken nicht, dass wir geistlich eingehen, weil wir uns genügen lassen. Ich habe jetzt zum Vorbild genommen, ich lese gern englische Predigtbücher von Martin Lloyd-Jones, weil da man nicht über den Text hinweghuscht, weil man da etwas intensiver lesen muss. Biblische Gedanken nachvollziehen von Auslegern, die Gott begnadet hat, dass man in die Tiefe hineinkommt, dass man ganz neue Bibelworte, Abschnitte, Zusammenhänge entdeckt. Und da sind Sie ja gerade jetzt hier in Langensteinbacher Höhe mit dabei, dass wir Impulse bekommen. Und sagt, da möchte ich nochmal, was steht da wirklich im Judasbrief? Und wie steht das mit den Lichtern und finsteren Welt? Und stimmt das, was der Jesus gesagt hat, dass Verführung das Schlimmste ist? Es ist gut, dass wir Impulse bekommen, um mehr in die Bibel hineinzuwachsen. Unsere Großmütter waren mehr in der Bibel zu Hause, als wir heute in unserer schnelllebigen Zeit sind. Und wir sollten eine Gegenbewegung machen. Zudem, lasse mich sagen, mein Freund, Dekan von Münsingen, der Eduard Seng, wenn der seine ehemaligen Konfirmanden besucht hat, er hat immer gesagt, zum 18. Geburtstag besuche ich sie. Und sage, ja gut, Helmut, ich habe dich schon lange nicht mehr in der Kirche gesehen. Ja, ja, an Weihnachten war ich, auch am Heiligen Abend. Hat der Eduard Seng gesagt, weißt du, die paar Bibelabschnitte, die wir in unseren kirchlichen Perikopentexten haben, die sind so aufgebaut, dass die wichtigsten Bibelworte innerhalb von 6 Jahren kommen. Erst nach 6 Jahren kommt wieder der Text dran. Wenn du einen Sonntag auslässt, musst du wieder 6 Jahre warten, bis der dran kommt. Aha. Also, verstehen Sie, so sollten wir von der Bibel reden, auch wir selber, nicht anklagend. Warum kommst du nicht mehr in die Gemeinschaftsstunde? Warum fehlst du da bei unserem Hauskreis? Wir haben sowas Herrliches behandelt. Und da möchte ich Ihnen sagen, bei uns war vor ein paar Wochen ein französischer Evangelist. Ich habe zuerst gedacht, ein Schweizer, weil er so ein bisschen schweizerische Aussprache hat, wie unser Bruder Strauch. Und er hat gesagt, 60 Minuten hat er gepredigt, aber es wurde nicht zu lang. Oh, ich habe gemeint, je älter ich werde, werde ich vollkommener in meinem Leben mit Jesus. Und jetzt merke ich, dass ich Tag um Tag viel abhängiger werde von Jesus. Ich brauche ihn noch viel mehr. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie von Tag zu Tag abhängiger werden und nicht denken, es reicht schon. Herr Jesus, danke, dass wir von dir abhängig werden dürfen. Dass du die Speise sein willst, von der wir leben. Dass der Wille Gottes die Speise ist, die wichtiger ist als Essen und Trinken. Wecke du in uns einen Hunger nach dir, ein Sehnen nach deiner Nähe. Gib uns einen Impuls, dass wir auch über dem Älterwerden in Bewegung kommen und noch Entscheidendes vor uns haben. Dass wir merken, es gibt noch so viel zu tun in der Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du uns dafür wert hältst. Amen.